Klar, ihr seid die Verrückten hier mit Ellenbogen und Bodycheck. Und da war es halt so, wenn ein bisschen der Wind geht, dann ist das übelst die Taktiererei und das finde ich ja zum Kotzen.
Komplett ohne Strategie. Also das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Sprung versau, dann und ganz also weit hinten start. Gott sei Dank, nicht immer. Zum Glück nicht immer.
Also es ist wirklich, sag einmal von selber, irgendwie gelaufen wie Butter.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren She Happens Off-Season Sommerfolge. Mein Name ist Moritz Bartschalter, mir zugeschaltet, as usual, aus Mainz, Corinna Horn.
Hallo.
Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und die heutige Folge ist ein Problem. Mir wurde schon mehrfach angetragen von Menschen, die diesen Podcast hören, dass mein eigentliches Radio-Hochdeutsch, was mir anerzogen wurde durch meine Ausbildung, sich immer ganz schön verwäscht in diesem Podcast und man doch sehr viel Einschlag des Öfteren raushört. Und insofern habe ich ziemlich Angst vor der heutigen Folge, weil ich habe...
Sag's, wie es ist, Moritz. Das war immer ich. Es war immer ich, wo dir geschrieben hat, dass du mal normal schwätzen sollst.
Ich habe insofern Angst vor der heutigen Folge, weil unser heutiger Gast, ich glaube, ich habe aus seinem Mund noch nie ein Wort Hochdeutsch gehört. Herzlich willkommen, Cornel Renn.
Soll ich sagen Hallo? Hallo.
Hallo.
Servus.
Ja, du hast mich des Öfteren erinnert, aber das lief auch mal andersrum. Du wolltest mir sogar mal einen Job vermitteln über Instagram.
Ja, Mann. Ich glaube, da war jetzt sogar ein bisschen beleidigt dann, gell? Dir vor, was war es denn, BR Sport?
Das weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ja. Da ging es darum, dass die so eine Kategorie haben, wo im Dialekt Wintersport-Highlights vertont werden. Und das mit dem Allgäuer-Dialekt hat nicht so ganz funktioniert. Dann hast du da drunter geschrieben, dass ich das doch machen soll. Und dann wollten die eine Arbeitsprobe und ich habe sogar was aufgenommen und hingeschickt. Aber nie wieder.
Eins hat dir sogar geschrieben.
Ja, ich habe, aber dann kam nie wieder was. Also sie haben es angehört, aber dann kam keine Rückmeldung.
Ja, danach haben sie ja dann auch noch geschrieben, dass mit ihrem aktuellen Sprecher oder so sind sie ja schon ganz zufrieden.
Ja.
Ja, aber woher denn? Die wissen ja gar nicht, wie man normal redet bei ihnen.
Das stimmt. Also,
aber wir wissen ja, die können ja mit allem zufrieden sein.
Aber wir wissen ja, dass die Leute beim BR diese Insta-Seite machen, auch diesen Podcast hören drum. Falls ihr irgendwann nochmal Bedarf habt, sagt Bescheid. So viel zur sprachlichen Barriere, aber ich glaube, wir kommen ganz gut rein. Für alle, die dich vielleicht nicht kennen, weil du, ich sag mal, du fällst aus den Sportarten, über die wir sonst sprechen, ein bisschen raus, kannst du dich in aller Kürze einmal kurz vorstellen.
Ja, Name hast du ja schon gesagt, Cornel Renn mit C und einem L, falls mir irgendjemand mal anschreiben will. meines Zeichens Skicrosser und naja, Skicross, wie du sagst, ist jetzt bis jetzt noch nicht so leider auf der Wintersportbühne, im TV und so. Aber wir arbeiten dran und ich glaube, die Zeichen stehen gut, dass es sich auch demnächst schon mal ändert. Dann und ich komme aus Bad Hindelang, nicht aus Oberstdorf, so, ja. Dass ich irgendjemand frage. Ich bin da so der Gegenpol zum Bartschi und zum Finzi.
Das ist der zweite große Konflikt.
Ja. Wieso? Ich bin ja Kulderfler. Ich bin ja Hinterlanger.
Ist das so ein Konflikt bei euch?
Ich glaube, für alle Leute, die nicht aus der Gegend kommen, machen wir hier gerade zu viele Fässer auf. Aber in aller Kürze, man kann sich vielleicht vorstellen, man kennt es vielleicht aus ländlichen Räumen, es gibt immer so Frotzeleien zwischen den verschiedenen kleineren Ortschaften. Das kann mal mehr, mal weniger amüsant sein. Eigentlich ist es immer amüsant.
Also in jüngeren Jahren ist das schon eher handgreiflich zum Teil, aber jetzt nimmt man es halt nicht mehr so ernst. Da muss man mal wieder ein bisschen Feuer bringen in das Ganze. In diese Feindschaften.
Wir wollen aber gar nicht so viel über Feindschaften reden, sondern eigentlich über was Schönes, nämlich Sport. Und du hast gerade schon gesagt, Skicross ist bisher nicht so auf dem Radar von vielen Leuten. Und eine Frage, die sich ja stellt, ist, wie kommt man denn dazu? Weil es gibt ein übles Klischee, mit dem du gerne gleich mal aufräumen darfst, und zwar Skikost ist so eine Art Abstellgleis für alle, die es im Alpine nicht schaffen.
Warum soll ich damit aufräumen? Das stimmt ja irgendwo, weil jeder, wo Skikross macht, kommt irgendwo aus dem Alpinsport. Da kann man jetzt zwar das Beispiel nennen, wie bei uns Tobi Müller, der kommt aus dem Telemark, aber der hat auch vorher irgendwann mal Alpinsport gemacht, weil Alpinsport ist einfach die Grundlage vom Skikross. Und du tust das im Schülerbereich oder halt so von 8 bis 14, wo man halt dann im Schülerbereich ist bei der Alpine, gibt es halt kein Skicross-Angebot. Wie soll man das dann vorher machen? Man kann den Sport erst machen ab Jugend, also ab 16 oder 15 ist, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, ab 16 glaube ich. Und somit kann es ja nur ehemalige Alpinfahrer geben. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich vorher schon Alpinsport, sage ich mal, auf Leistungsniveau gefahren bin in der Jugend, weil ich habe eigentlich noch der Schüler aufgehört, wollte eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr am Hut haben. Habe dann ein Jahr mehr so die Trainerschiene gemacht. Und danach war es dann so, dass ja, mein Bruder Marcel war halt beim Skicross. Und ich habe das ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, mich interessiert das ja überhaupt nicht. Ich schwätze ja mit meinem Bruder auch selten. aber der hat dann gesagt, ja komm, gang doch mal dahin. Gefällt dir bestimmt. Und ich so, ja, okay. Wieso nicht? Und das Ende vom Lied war dann halt, ich war da nicht unbedingt schlecht in dem Sport und jetzt bin ich halt dabei geblieben, aber mir gefällt es auch. Aber das Klischee, das ist kein Klischee, das ist so irgendwo. Das ist ein Abstellgleis.
Aber für dich jetzt in deiner Situation, wenn du sagst, du wolltest mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben in Richtung Alpinsport etc., was hat dich dann, andersrum. War das einfach eine aktive Entscheidung und hast du das Spaß verloren oder bist du rausgefallen quasi?
Das war für mich eigentlich schon viel länger. Also bevor die Schüler aufgehört haben, war das schon eine aktive Entscheidung von mir, dass ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf habe. Dementsprechend war dann meine Leistungen dann so mittelmäßig. Ich glaube, mit Ach und Krach hätte man schon noch irgendwo einen Winter machen können in irgendeiner Form, Art und Weise. Aber für mich war das gar kein Thema. Also das war für mich von Anfang an klar, dass ich das steck, das Ganze.
Du hast jetzt eigentlich schon angesprochen, dass eigentlich alle Skicrosser gewissermaßen ehemalige Alpinathleten sind, die halt dann im Laufe der Karriere einfach irgendwann zum Skicross wechseln. Würdest du jetzt für dich sagen, dass es für dich ein Vorteil ist, dass du eigentlich schon recht früh zum Skicross bist?
Auf jeden Fall. Weil es ist im Prinzip ein Sportart, der von der Routine lebt. Weil es ist keine Sportart, du kannst nur so viel Talent haben. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht unbedingt wenig Talent gehabt, aber es, durch das, dass mir in der Sportart ja zu viert auf dem Kurs fahrt, oder? Sind halt so viele Faktoren dabei, wo man schwer trainieren kann, sage ich mal, oder wo man einfach durch Erfahrung besser wird. Wenn ich zu viert auf dem Kurs irgendwie hinter einem Bier oder zwischendrin, war das halt am Anfang immer so, fuck, Alter, wo bin ich? Kenne mich gar nicht mehr aus, aber jetzt mit ein paar Jahren in dem Sport auf dem Buckel ist man da halt viel ruhiger und man sieht die Räume besser, wo man hinfahren kann. Und deswegen sind auch viele erfolgreiche Athleten in dem Sport schon, ich sage mal, relativ alt. Oder? Also in diesem Sinne, auf jeden Fall ist das für mich auch eine Routinegeschichte. Und man braucht so ein, zwei, drei Jahre schon, dass man da gescheit reinkommt.
Was Ähnliches in die Richtung gab es schon mal zu lesen, nach den Erfolgen deines Kollegen Florian Wilmsmann, über den geschrieben wurde. Er hat vielleicht den Vorteil, dass er auch recht früh schon dabei war.
Genau, ja.
Aber du meintest vorhin, es gibt ja in der im Schülerbereich kein Angebot. Gibt's da konkrete Gründe, warum das so ist, wenn man eigentlich weiß, okay, mehr Erfahrung macht bessere Athleten?
Ich sage einmal so, Skicross ist jetzt ja erst seit 2010 olympisch, oder? Vorher war das so ein richtiges Spaß-Event eigentlich bloß. Also meine Cousins und so sau viele Bekannte von mir, wo halt jetzt so gut über 30 sind, Ende 30 eher zum Teil, also nicht meine Cousins, falls ihr das hört, die sind auch alle mal Skicross gefahren, irgendwo in irgendeiner Weise, weil es halt auch viele so Gaudi-Events gegeben hat, oder? Wo sie sich halt zu viert da runtergehauen haben. Und früher haben sie sich ja die Gladiators geheißen, also die haben sich selber Gladiatoren genannt, oder? Weil da war es halt, da ist halt noch hart zugegangen. Aber durch das, dass es dann olympisch wurde, ist es halt immer mehr auf die Leistungssportschiene gerückt, immer mehr Training und Wissenschaft und alles Mögliche. Du musst es ja bloß vergleichen, wie es 2010 noch ausgeschaut hat, da haben die noch Skihose angehört und alles Mögliche und jetzt sind wir praktisch, haben wir auch einen Rennanzug, aus Spandex bloß zweiteilig. Also es verändert sich immer noch stark, die ganze Sportart. Gut, es ist jetzt aber erst 10 Jahre her, aber es ist ein laufender Prozess.
Aber so, ab wann für einem Alter beginnt dann überhaupt diese Skicross-Nachwuchsarbeit? Kann man das überhaupt sagen?
Man versucht natürlich schon, dass man nochmal, oder während sie nur alpin in der Schule fahren, dass man die sofort rekrutiert in diesem Sinne, oder dass man sie so früh wie möglich herbringt. Weil es ist natürlich einfacher mit relativ jungen Sportlern, denen noch was beizubringen, wie ältere, oder? Das ist ja in allem so. Von der Lernfähigkeit gibt es ja ein gewisses Alter, wo es einfach einfacher ist wie später. Und das ist dasselbe. Und die Nachwuchsarbeit beginnt eigentlich schon meistens direkt nach der Schule, also mit 15, 16, dass man sie halt sofort holt. Da gibt es ja immer Sichtungstage und es gibt ja auch jetzt dieses Angebot für Schüler, dieses Next Generation Tour. Das sind normalerweise 3 Rennen in der Saison und da dürfen dann auch schon Athleten und Athletinnen im Schüleralter mitfahren. Also mein kleiner Bruder ist vor 3 Jahren, glaube ich, wo er noch in der Schule war, ist einmal so aus Gaudi mitgefahren, es hat ihm auch taugt und so, aber er wollte es nicht und dementsprechend hat er es dann auch nicht gemacht. Aber da kann man dann halt schon ein bisschen schauen, wer hat Talent, wo kann man was damit machen und die spricht man dann halt auch gezielt an.
Wo es davon haben, dass das ja alles so, dass es das so jung ist. Also seit ja jetzt 11 Jahren olympisch und man sieht viel Fortschritt und man sieht ja teilweise auch, dass nicht auf allen Seiten der Beteiligten und der Veranstaltung immer so ganz klar ist, was gebraucht wird und was vielleicht auch nicht. Aber was hat sich für dich, weil du ja doch auch schon jetzt, wenn ich nicht ganz falsch im Kopf bin, 6 Jahre dabei bist?
2015 habe ich angefragt. Ja. Das ist dann, keine Ahnung, wie viel, das ist so ein 7. oder 6. ich weiß es nicht.
Wo hat sich seitdem in dieser jungen Sportart am meisten getan, seit du da dabei bist?
Puh.
Außer am Anzug.
Ja, das ist für mich eigentlich das Offensichtlichste. Also da sieht man es halt am klarsten, wie sich's geändert hat. Aber alleine wie die Rennen halt organisiert sind, wie das ist halt alles im Endeffekt genau dasselbe wie bei Alpin Weltcups, bloß dass die Strukturen für enorm viele Zuschauer halt nicht da sind. Aber im Endeffekt, wenn du da hinkommst, sieht es für einen Laien genau gleich aus, überall diese Audi-Schilder und das ist ja alles selber und man arbeitet ja dran. Glaube ich, es sagt man zwar schon ewig, dass das Skicross zum Alpinsport dazukommt, weil momentan läuft es ja noch unter der Freeski-Sparte oder Freestyle. Aber so richtig verändert. Klar, das trainingsmäßig hat sich auf jeden Fall viel verändert seit 2010. Es ist jetzt halt nicht mehr so, dass man im Sommer, keine Ahnung, beim Zimmerer schafft und im Winter da mitmacht, weil es ist halt ein ganz Jahresjob. Deswegen sind die meisten, eigentlich fast alle, Skicrosser bei dementsprechenden Behörden, wo sie das halt, wie der Vinzi, du bist im Zoll, oder? Und bei uns sind sie halt bei Bundeswehr und Polizei, dass man das halt auch das ganze Jahr machen kann. Weil, ja, wie gesagt, das ist halt doch ein Leistungssport, auch wenn es viele nicht so sehr hat. aber es lebt halt, der Fitteste überlebt halt auch am längsten, oder?
Ja, aber das ist ja mit allen Sportarten so, wenn ja, sie dann olympisch.
Aber ich sage, es ist jetzt halt mehr Leistungssport wie nur vor 10 Jahren, deswegen hat sich das halt schon verändert. Wenn es ja, offiziell vor 10 Jahren auch schon Leistungssport war.
Ja, aber da war es halt für die meisten halt auch nicht möglich, das ganzjährig zu machen, weil
genau.
So eine Bundeswehrförderstelle, die kriegt man ja bloß, wenn die Sportart dementsprechend auch olympisch ist oder halt
ja.
Viel leichter. Da hängen ja die ganzen Fördermittel auch mit dran.
So ist es.
Weil du gerade. Aber es hat natürlich noch nicht so einen langen, hat nicht so eine Tradition als klassische Leistungssportart.
Ja, wo man da gerade dabei ist und du selber gerade schon so schmunzeln musstest und gesagt hast, Cornel, es sehen noch nicht alle so als Leistungssport und wir hatten es ja schon, auch mit dem Finzi schon mal, dass du meintest, ja, ganz viele sagen, ach, nordische Kombination, das mit dem Schießen. Ist das was dich...
Wer das gesagt, ich oder der Finzi?
Der Finzi hört das öfter, glaube ich, oder?
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja.
Wir haben es neulich erst erlebt, dass ein großer Biathlon-Fan ein Foto mit dir wollte. Aber anderes Thema, ich wollte eigentlich fragen, beschäftigt dich das selber als Athlet, dass da vielleicht so ein bisschen aus anderen Sportarten oder aus der Öffentlichkeit so ein bisschen einen komisch schielenden Blick auf dieses neue Ding da gibt?
Weil du das, dass die Öffentlichkeit jetzt so noch nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, kriege ich da relativ wenig mit. Im näheren Umfeld war es am Anfang natürlich schon so, dass man das alles ein bisschen belächelt hat und Hobbysport und so. Aber wie halt bei allem, wenn man dann das nähere Umfeld sieht, wie lange man das macht und wie man das macht und dass man es halt dementsprechend sich reinhaut und alles und dass halt auch mal vielleicht was rausspringt, irgendein Erfolg, dann wird das halt auch ganz schnell leise. Man muss halt auch was bringen, dass die anderen das Maul halten, wenn man es böse ausdrückt.
Aber
na, war jetzt nicht so schlimm, aber vom Prinzip her.
Aber jetzt mal ehrlich,
genau das.
Stört dich das, dass ihr nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ich meine, mit dem Finzi haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die nordische Kombination bekommt ja jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit wie Ski Alpin oder Biathlon, aber doch weitaus mehr wie G-Cross.
Ja, toll finde ich es natürlich nicht, aber was heißt, mich stört's? Ich kann halt nicht mehr machen, wie alles dafür zum Gäbe, dass es sich ändert. Und es ändert sich halt bloß, wenn wir dementsprechend erfolgreich sind. Da muss man halt bloß gucken, in Österreich oder in der Schweiz wird es ja zum Beispiel auch regelmäßig übertragen, in was für einer Form auch immer. Aber bei uns wird halt bloß zum Beispiel der Heimweltcup live übertragen. Und sonst kommt halt bloß irgendwie in der Sportschau irgendwie ein kleiner Ausschnitt, wenn wir mal was gerissen haben. Und da sind wir wieder beim Thema. Deswegen liegt mir ja so viel da was zum Reißen, oder? Dass es einfach die Sportart an sich nach vorne bringt. Ich mache das bloß für den Sport. Für mich. Ich mache das nicht für mich.
Aufopferungsvoll.
Ja.
Eine Stimme für die Ungehörten. Ja. Aber du machst das ja auch gar nicht so schlecht. Also die letzte Saison war deine erfolgreichste bisher. Wie happy bist du mit dem letzten Winter?
Ja, voll. Also das hätte ich natürlich nicht erwartet. Ich habe jetzt zwei Saisonen gehabt, wo wirklich gar nichts gegangen ist. Da sind noch ein bisschen Verletzungen und so dazu gekommen. Aber ich habe mich ja nie qualifiziert. Also ich bin nie unter die 32 gefahren in der Quali. Und dieses Jahr halt war, glaube ich, die erste Quali gleich 11. oder so.
Ein 25. Platz in Arosa.
Ja, das zählt nicht. Arosa zählt nicht. Arosa ist ein Sprint-Event und da sind wir Deutschen leider bis jetzt noch nie so richtig, haben wir da noch nie so richtig Fuß gefasst. Da muss ich auch sagen, ich bin ja normal schon einer, wo sagt, so Sprint-Events, das sollte mir eigentlich liegen, weil ausdauertechnisch bin ich jetzt nicht so der Held und Starts bringe ich eigentlich ziemlich gut hin, aber da war halt genau ein so Element, wo ich ums Verrecken nicht auf die Kette gebracht habe. Da war halt, und es war halt auch schwierig zum Ändern, weil man muss so schnell reagieren und das ist alles so Automatismen. Und ich habe das halt nie hingebracht, wirklich aktiv im Kopf, umzudenken und was ich anders machen soll, weil das halt alles so automatisch gelaufen ist und das war halt sau schwierig zum Ändern, aber es hat mir im Endeffekt dann auch das Rennen kostet. Aber Arosa, das lassen wir außen vor, das zählt nicht eigentlich.
Nicht so wild, ein paar Tage drauf, erster Top-10-Platz dann gemacht.
Ja, genau, das habe ich eigentlich gemeint. Genau, und da ist dann halt das, was ich mir die letzten zwei Jahre erhofft habe, dass halt irgendwann einmal so der Knoten irgendwie platzt, weil dann geht es halt vom Kopf her viel leichter. Das ist halt da dann passiert und eigentlich auch genauso, wie ich es mir erhofft habe, gleich am Anfang vor der Saison, weil dann kann man halt richtig befreit auch den Rest vor der Saison fahren. Und dementsprechend war es dann auch so. Und Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt sind wir schon wieder voll abdriftet. Was war denn die Frage? Hast du aufgeschrieben?
Nicht so konkret. Na, generell, ich wollte ein bisschen über deine vergangene Saison sprechen, weil.
Die letzte Saison.
Auch wenn man sich gar nicht mit dir beschäftigt und man schaut nur die Saisons und die Ergebnisse durch, ist es ja doch sehr ein großer Sprung.
Ja, voll. Es ist wirklich, sage mal, von selber irgendwie gelaufen wie Butter. Weil es war einfach. Man hat sich die Jahre davor, ich habe schon gewusst, dass ich schnell bin und so. Ich bin ja dann immer, wenn es dann nicht mehr gegangen ist, in der Weltcup, dann in den Europacup zurückgefahren, da bin ich dann einfach ohne Druck und so gefahren und da sind immer irgendwie Podiumsplätze und so rausgesprungen, auch wenn Besetzung zum Teil gar nicht so schlecht war. Also man weiß, dass es geht, oder? Und genau so bin ich dann halt reingestartet und wir sind ja zwischen den Weltcups, haben wir meistens auch keine Pause gehabt. Da haben wir irgendwie gesagt, ja, hey, da ist noch Europacup, fahren wir da hin. Deswegen ist die Saison im Endeffekt ultra stressig geworden. Aber da in den Europacups sind wir, glaube ich, 4 von 5 Rennen mitgefahren, die meisten von uns. Und da haben wir halt gleich, glaube ich, am ersten Europacup haben wir jetzt beobachtet, das komplette Podium gestellt. Oder, deutsches Finale ist es quer. 4 Deutsche. Im ersten Europacup, im zweiten Europacup am Tag drauf, 6 Deutsche unter der Top 8. Also alle. Moment. Also das war krank, Junge. Da sind wir dann heimlich nur eine Nacht länger geblieben im Austragungsort. Und haben das dementsprechend dann nochmal Revue passieren lassen. Ich glaub, also das ist halt alles gelaufen von selber irgendwie, oder? Man hat sich da gar nicht so viel gedacht. Kann natürlich auch brutal nach hinten losgehen, wenn man so ganz befreit reinstartet in Russland. Zum Beispiel bin ich halt, habe ich mich überhaupt nicht konzentriert, da habe ich dann am Start irgendein Bullshit gemacht, wo ich noch nie vorher gemacht habe. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, so ist es nicht. Aber grundsätzlich hat es meistens mehr gebracht, wie dass es mir geschadet hat.
Aber das ist doch schön.
Ja, das ist wundertoll.
Das ist wundertoll. aber wir sprechen vielleicht auch gleich darüber, wie es dann jetzt weitergeht. Aber wir haben ja insofern heute einen ganz witzigen Kontrast, weil ich weiß von dir, Cornel, meintest du mal, abseits davon, dass du selber professionell Wintersportler bist, interessierst du dich gar nicht so groß für Wintersport. Und auf der anderen Seite haben wir den Finzi, der so wahnsinnig ist und sich quasi alles anschaut. Ich weiß aber gar nicht, Finzi, wie weit hast du Skicross letzte Saison verfolgt?
Ja, also generell habe ich es nicht so viel verfolgt die letzten Jahre, aber so letzte Saison auf jeden Fall schon mehr, also seit 2-3 Jahren eigentlich generell mehr und letzte Saison habe ich mir dann schon, also wenn es live kommt, was ja nicht oft ist, dann schaue ich es mir schon an oder halt dann auch mal in der Mediathek, weil es halt einfach, ich finde es halt echt spannend und cool halt, wenn 4 gegeneinander fahren, das ist das Simpelste der Welt, das zum Verstehen. Und deswegen ist es einfach lässig im TV anzuschauen. Und klar, wenn man dann nur ein paar Leute kennt oder mitfahren, dann fühlt man natürlich nochmal anders mit. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so, also im Verhältnis zu den anderen Sportarten schaue ich nicht so viel an.
Ja, aber wir denn auch? Wenn es nicht kommt, dann
eher die alles. Ergebnisliste dann.
Ja. Aber alles es ist gut. So, ich wollte es auch gerade sagen, also. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich verfolgt, aber es liegt halt einfach daran, dass man halt auch nicht viel mitbekommt.
Eben. Denn wie gesagt, du bist, dass das ja doch ein paar Mal irgendwie ein Deutscher vorne hingefahren ist, haben sich dann doch einige dann auch angeschaut. Also es ist schon, wenn es so weitergeht, dann haben wir schon irgendwann ein breiteres Publikum. Bis jetzt sind es halt immer nur so diese Bekannten, oder? Die denken sich, Florian Wilmsmann, diese Spezi von mir oder so, mit dem war ich schon mal saufen, die schaue ich mir an. Ja, halt, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und das wird sich schon noch ändern. Und daran arbeiten wir ja, selbstlos, wie wir sind.
Du meintest vorhin schon, und das ist schon auch was mir beim Gucken ein bisschen, aber natürlich leinmäßig aufgefallen ist, dass du meistens am Start der Rennen ziemlich gut rauskommst und hinten raus wird es dann oft eher schwierig. Und das ist ja schon ein spannendes Thema, wo du uns vielleicht mal mit hinführen kannst, weil da wird ja noch viel weniger drüber gesprochen, wenn man eh schon nicht über die Sportart spricht. Wie sehen denn so Rennstrategien aus von dir? Also was sind die Gedanken so?
Ja, bis jetzt habe ich noch keine Rennstrategie gehabt, weil ich bin ja praktisch Rookie von unten raufgekommen. Und da war es immer Vollgas geben und alles reinklatschen, was es gibt, weil ich habe ja nichts zum Verlieren. Da ist ein gutes Beispiel, Idre Fjäll in Schweden. Das war ja so ein Rennen, das hat eine ewig lange Zielgerade. Es ist aus meiner Meinung nach das anstrengendste Rennen für alle. Und da war es halt so, wenn ein bisschen der Wind geht, dann ist das übelst die Taktiererei und das finde ich ja zum Kotzen. Da war es halt dann so, dass der Gesamtweltcup-Sieger war ja dann der Rhys Howden, dieser Riesenmensch da. Und da habe ich mir gedacht, wo der aus dem Start raus ist und schon so ganz langsam und gemütlich da rausgestartet ist, habe ich mir gedacht, Alter, was hast du für fette Cojones? Kann ja sein, dass es nicht aufgeht, weil er hat halt gewusst, wenn er unten hinten ist im Windschatten, dann zieht er locker vorbei, oder? Aber die Eier habe ich halt nicht, oder? Ich habe noch nicht 5 Weltcups gewonnen die letzten 2 Wochen und kann mir das jetzt leisten, dass ich da ober langsam mache. Dementsprechend habe ich da, wo ich Vierter wurde bin in Schweden, habe ich auch halt jeden Lauf, habe ich alles reinklatscht, was irgendwie geht, oder? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich ins große Finale komme. Und dementsprechend war das dann halt, wenn man es gewusst hätte, kann man natürlich sagen, ja, da und da ein bisschen sparen. Aber bei mir war es halt echt so, ich habe da mich komplett verausgabt und dementsprechend war ich halt im Finale auf Fotzenblau von Anfang an. So wie es ist.
Okay,
Und wie gesagt, das ist eben der Unterschied zu, was habe ich im Kreuz, oder? Was habe ich schon erreicht? Kann ich es mir leisten? Und ich habe es halt für mich jetzt mir nicht leisten können, da irgendwie zum Taktieren groß. Ich bin grundsätzlich eh einer, wo sagt, ich starte dann eng und so wie es kurz, so kurz. Weil ich weiß auch nicht, wie was die andere machen. Woher soll ich mir da jetzt große Taktik anlegen?
aber ist das nur Sinn des Sports, dass man dann da quasi wie beim Radfahren oder so mit dem Windschatten, dass es dann so taktisch und nicht einfach bloß fahrerisches Können.
Ja, das finde ich ja den Scheiß an dem Rennen. Also ich finde es grundsätzlich cooler Kurs und alles, geil, aber wenn da halt der Wind geht und jeder so vor der Zielgerade sich nochmal umschaut, da will nicht nur jemand mich überholen, dass ich nicht ganz vorne herfahre auf der Zielgerade, dann ist halt für mich ein Bullshit, oder? Und auch wenn es trotzdem fahrerisches Können benötigt, dass man da aus dem Windschatten raus die ganzen Elemente sauber trifft, dass man dann halt überholt, weil man hat ja dann viel mehr Speed. Und man muss sich dann nur anpassen. Also das erfordert schon auch nochmal ein Können. Aber mein, für den Zuschauer war es auch geil. Sau viel Überholmanöver. Aber für einen Sportler an sich, wo halt, keine Ahnung, in der Trainingszeit, also weiß ich, der Midol, der Franzos, war da halt der uneinholbar in den Trainingszeiten und so. Und der ist am ersten Tag mit mir am ersten Heat gefahren. Und ich bin so auf 2 hinter ihm hergefahren und mir gedacht, ja geil, hinter ihm kann mir nichts passieren. Und dann auf der Zielgeraden sind halt links und rechts die Schweizer vorbeigegangen. Das ist halt einfach undankbar, oder? Weißt du, was ich meine? Und der wird sich halt auch gedacht haben, Junge, für was streng ich mich eigentlich auch, weißt du, so ungefähr.
Ja, das ist ja das
Aber.
bei uns eigentlich im Prinzip ganz oft auch, wenn niemand traut sich weg zum, also im Langlauf dann, niemand traut sich schon vorher anzugreifen, dann läuft es auf den Zielsprint raus bei manchen Strecken. Und für einen Sportler selber, also für mich ist es nicht schlimm, ich kann die Situationen ganz gut, aber für viele ist es halt, ja, für mich ist es auch nicht entspannt, aber für viele ist das halt dann purer Stress und da denkt man sich dann auch, jetzt laufen wir gerade so langsam, keiner traut sich, man schaut sich an, bleibt fast stehen. Ist halt spannend, aber da gewinnt dann nicht der, wie jetzt bei einem Einzelstart einfach.
Der, wo von Start bis Ziel am schnellsten ist, sondern der, wo halt
Ja.
am besten sprinten kann, oder?
Genau. Weil
Das warst du ja ganz gut.
Gott sei Dank.
Das wäre nämlich noch die Frage an dich, Finzi. Wann hast du das letzte Mal ein Rennen gemacht, komplett ohne Strategie, einfach Vollgas durch jetzt?
Komplett ohne Strategie. Also, das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Sprung versau, dann und ganz
Also
weit
immer.
hinten start.
Du warst
Gott sei Dank, nicht immer. Zum Glück nicht immer. Ja, meistens halt, wenn man wirklich weit weg ist nach dem Springen, dann gibt es keine Taktik, dann gibt es einfach bloß so schnell los wie möglich und dann schauen, ob man es durchhält. So
Einfach
viele
rennen,
Leute,
Holger.
ja, einfach so viele Leute überholen, wie es bloß nur geht. Und ja, ansonsten denkt man sich schon eine Taktik. Und auch da denkt man sich, okay, jetzt laufe ich ganz schnell los bis zu dem und dann schaue ich, dass ich bei dem hinterherkomme. Aber so, das sind ja dann nie so spezielle Taktiken.
Du musst da ja unterscheiden, wo sing am Sport zu Menge am Sport.
Ja, ja, klar.
Ich weiß nicht, wie lange sind dir unterwegs, Vinzi, beim Laufen?
25 Minuten so circa.
Ja, wurscht. Wenn es länger wie 5 Minuten ist, dann ist es auch schon ein brutaler Unterschied, naja, weil du einfach noch viel mehr Zeit zum Denken hast. Oder? Und bei dir sind es halt mehr so Reaktionen.
Aber machst du dir mehr da so jetzt, also machst du dir da jetzt vorher gar keine Gedanken vorm Rennen?
Doch. Also das Erste ist mal, dass ich mit mir im Reinen bin, wenn ich die Sache angehe, oder? Vom Fahrerischen her. Das ist schon mal das Erste. Und klar legt man sich beim Besichtigen gewisse Stellen zurecht, wo was gehen könnte, wenn man hinten ist. Und auch, wo man wie fährt, wenn man vorne ist, von der Linie her. Weil es ist ja immer was, wenn ich hinten bin, dann muss ich immer schauen, im Windschatten bleiben und irgendwo auf einer Geraden, dass ich überholen kann. Wenn ich vorne bin, muss ich schauen, dass ich überall zumache, dass mir ja keiner irgendwo reinfetzt. Also in dem Sinne macht man sich schon Gedanken, aber ich gehe jetzt nicht an den Start und sag, ah ja, nach der ersten Kurve, da überhole ich den und da fahre ich auf jeden Fall rechts. Du weißt ja im Prinzip nicht, was passiert. Es kann ja sein, dass dir einer reinfährt und du bist dann links auf der Seite und musst komplett umdenken. Also in dem Sinne bin ich halt eher so einer, wo dann reagiert, oder? Und das ist, mit dem bin ich ja bis jetzt ganz gut gefahren.
Das ist ja eh ein Sport, du kannst ja nicht jede Möglichkeit, die passieren kann, vorher dir durchgehen. Du musst ja immer, das ist ja der, wo am besten reagiert. Und ich glaube, das, wie du es auch vorher schon gesagt hast, wenn man ganz viele Rennen schon gefahren ist und viele Erfahrungen schon gemacht hat, dann weiß man schneller, was man jetzt machen muss. Okay, der kommt von links oder was auf. Da ist halt der Körper dann schon, oder da ist man im Kopf halt einfach, man weiß halt mehr Auswege, oder?
Ja, voll. Genau so ist eigentlich gedacht.
Ja, du hast ja allein schon mal immer 3 unberechenbare Faktoren um dich rum.
Ja.
Aber weil du dich so über die Zieleinfahrt in Idrifjell beschwert hast, ich muss sagen, es war tatsächlich eine Zieleinfahrt.
Ich beschwere mich doch nicht.
Aber eine oh gut, dann differenzieren wir das hier. Aber es war eine andere Zieleinfahrt, die bei mir dazu geführt hat, dass ich endgültig abgeholt habe vom Skicross, und zwar der Zielsprung in Sochi 2014. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war vogelwild. Da haben sie nämlich einfach, so wie ich es verstanden habe, den letzten Kicker vom Slopestyle so mehr oder weniger übernommen. Und es gibt ein großartiges Foto, wie 3 von 4 über die Ziellinie fahren und dazwischen
fallen
und dazwischen, ich glaube, der Russe war es, der immer noch in der Luft ist.
Ja, ich glaube, der Armin hat den Heat dann noch gewonnen schlussendlich, obwohl er Vierter war, weil sie sich halt, die haben den so weit runtergesendet jedes Mal. Und klar, das war, glaube ich, Halbfinale oder so, da ist dann schon um was gegangen. Der Needy war eigentlich, denke ich, mehr oder weniger fast schon weg vom Fenster, aber dann sind halt, die haben alle runtergesendet, jeden hat es zerfetzt. Und er hat sich nur so zwischendurch schlängeln können, weil einen hat es, glaube ich, auch zerlegt, weil er in einen Stützenden reingefahren ist. Also er war schon mit einem Abstand dahinter, hat dann nur ausweichen können und hat dann gewonnen. Und die andere war, glaube ich, sogar Fotofinish, 3 Stürzende über die Ziellinie. Also komplett Banane. Aber der Zielsprung war einfach absolut irre aus meiner Sicht.
Der hat mich endgültig abgeholt. Aber das ist vielleicht auch noch was, dieses Untereinander. 4 Fahrer, Fahrerinnen auf engstem Raum, und dass es mal für einen scheiße läuft, weil irgendwer anders einen Fehler macht. So kennen wir beim Langlauf auch. Wir haben bei der WM eine spektakuläre Szene in die Richtung miterlebt. Aber wie ist so der Umgang untereinander? Weil ich stelle mir, also weil du so eng aufeinander bist, die Kollisionsgefahr, die Gefahr, dass weil irgendwer vor dir irgendwas falsch macht oder generell Kettenreaktion oder so und dadurch stürzt du übel oder so, ja, immer gegeben ist. Ist man dann ist so die Konkurrenz auch sehr aggressiv untereinander, oder ist man vielleicht tendenziell sogar eher noch entspannter, weil man eh weiß, okay, es geht halt so zu?
Also grundsätzlich muss man echt sagen, Skicross ist einfach eine große Familie international. Wir sehen uns das ganze Jahr, oder? Und es ist echt kollegial eigentlich mit fast jedem. Es kommt halt immer darauf an, wie der oder diejenige sich halt dann verhält, nachdem sowas passiert ist, oder? Wenn ich jetzt stürze und der andere ist schuld, und klar, rege ich mich dann kurz auf. Und wenn ich dann mich aufreg im Ziel und er sagt, ja, fuck, sorry, tut mir leid oder so. Deswegen bin ich auch raus, das tut ihm ja nicht weh, aber wenn sie dann so voll auf Wettkampfmodus schaltet und sagt, was soll ich machen, oder? Das ist halt dann auch schon ein Unterschied. Da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel, das hat mein Bruder hat sogar im Fernsehen gehört, da in Val Thorens eben, oder? Im Dezember war ich, glaube ich, Zweiter oder so, und dann hinter mir der Traxler Dani aus Österreich, ein guter Kollege, ich bin halt gelandet, er war nur in der Luft und ist mir dann hinter auf der Ski gelandet, oder? Und dann hat es mir die Ski weggezogen. Und der Kommentator dann nur so, ach, ein klassischer Innenskifehler, könnt ihr heute noch aggressiv werden. da war es dann im Ziel so, ich habe nicht gewusst, wer das war, oder? Und im Ziel bin ich dann, klar, ausgeschieden gewesen. Und dann stand ich so vor der Audi-Wall oder wie es halt heißt, wo man sich aufstellt. Stand ich so näher bei ihm und da so zu ihm gesagt, du hast jetzt Glück gehabt, dass das du warst, das wäre jetzt echt sauer. Ja klar, wenn das nämlich einer ist, wo ich eh schon mag, weißt du, dann reagiert man halt nochmal anders. Schluss vom Endformuliert war, dass es ihm gar nichts gebracht hat, weil ihn hat es Alkohol für später auch zerlegt.
Aber ich denke mal, er hat es nicht mit Absicht gemacht.
Na, null, wieso denn? Das macht fast niemand mit Absicht, da irgendwie jemand abschießen, weil du hast ja gar keine Zeit für sowas. Also wenn du dir über sowas Gedanken machst, wie hau ich jetzt den oder den anderen raus, dann scheitert es auch irgendwo. Dann fällt es schon daheim, sage ich halt.
Also es ist schon, weil, also wie gesagt, für viele ist diese Sportart also ein bisschen abstrakt. Das Mindset ist schon, jeder schaut für sich, dass man selber durchkommt. Das ist kein Thema, dass man taktisch irgendwie versucht.
Wenn doch, schon. Aber jetzt nicht so wie halt die Normalos, wo immer auf mich zukommen und sagen, ah, ihr seid die Verrückten hier mit Ellenbogen und Bodycheck und was weiß ich, das stimmt halt überhaupt nicht. Klar gibt's Berührungspunkte und Körperkontakt, aber es ist jetzt nicht so, dass man wie bei Crashed Ice, dass man da halt wirklich einen in die Bande reinrammt, oder? Und dann trotzdem noch sauber weiterfahren kann, weil meistens gerät man selber halt auch in Mitleidenschaft, wenn so ein stärkerer Kontakt dann passiert.
Aber
dann kostet es meistens beide.
Was ist dann so für einen als Fahrer selber in diesem Gladiatorengetümmel, um bei dem Bild von vorne zu bleiben, so die wichtigste Regel, damit man durchkommt? Stehen bleiben.
Das ist eine Frage. Schnell Skifahren. keine Ahnung. Was die wichtigste Regel ist in dem Getümmel,
dass
man durchkommt.
Ja, da gibt's so, ja genau, gibt's so ein Ding, wo man sagt, okay, hey, so. Und wenn alles andere verrückt wird, so besinnt die darauf, einfach nur gut auf dem Ski stehen, im Endeffekt, oder gibt es irgendwelche Geheimen?
Was die Batschi, Außenski ist schief. ja, das ist eine schwierige Frage. Ehrlich gesagt, was ist das Wichtigste? Im Endeffekt willst du da als erstes im Ziel singen. Meistens sogar kostet es, was es wolle, je nachdem, um was es geht. Eigentlich immer im Rennen, aber... ich bin halt einer, ich schalte ab und zu schalte ich noch mein Gehirn ein, oder? Wenn sich so eine Situation bildet. Es gibt aber welche, da gibt's gar nichts, da gibt's bloß immer drauf auf die Olga. Und dementsprechend passieren dann auch immer so Stürze, wenn jemand dementsprechend fährt, so Harakiri-mäßig. Deswegen ist es schon gut, dass eigentlich die meisten im Feld schon auch mit ein bisschen Hirn fahren, oder? Weil es geht ja nicht darum, sich gegenseitig zu verletzen. Es kann durchaus passieren, ist klar, aber jeder will ja als erstes im Ziel sein und da kann nicht Priorität Nummer eins sein, dass die anderen weg sind, oder? Klar will ich sie überholen, aber ich will sie nicht abräumen, unbedingt. Nur wenn es sein muss.
Was ist denn für dich das Besondere am Skicross? Ist das tatsächlich dieser direkte Fight Mann gegen Mann?
Ich habe ja bloß den Vergleich zum Alpin damals, oder? Und da finde ich halt schon, was ich vorher schon erwähnt habe, ist einfach das Skicross, der ganze Skicross-Zirkus ist halt eine große Familie. Jeder versteht sich eigentlich gut. Das ist halt ein, ein mega gutes Miteinander unter den Athleten und unter den Teams und so. Weil es halt auch relativ kleine Teams sind, oder? Eigentlich kennt jeder jeden. Und ja klar, das ist einfach, man muss halt, das Geile ist halt, man muss halt nicht perfekt Skifahren können. Dass man da gut sein kann, oder? Nimm Schmie oder der Wilmsi war bei Gott, der kein guter Skifahrer. Der ist jetzt über die Jahre, wo wir halt immer mal wieder Riesenslalom gefahren sind, ist der immer besser geworden. Und das, du kannst im Endeffekt sehr, wir sind halt wie ein Unimog. Wir können nichts gescheit, aber alles ein bisschen. Und dann kann man da halt auch Gürzing, ohne dass man vorher ein Top-Skifahrer war. Und das finde ich halt geil.
Was ich mir immer denke, ist, wenn ihr jetzt zum Training Heats fahrt, wie groß ist dann der Unterschied zum Rennen?
Ja, schon einiges. Da musst du ja auch schon sehen, dass wenn du merkst, irgendwie im Heat, dass hinter dir auf der Innenseite oder so irgendwo einer ist, dann machst du halt nicht dazu aufs Tor oder so, dass er halt nochmal durchkommt, was du im Rennen natürlich machen würdest. Meistens kommt dann ein Schrei von hinten oder so, hey, ich bin links oder was weiß ich, dass der halt vorne weiß, ja, ich muss ein bisschen Platz lang, weil man will sich ja da jetzt nicht gegenseitig kaputt machen im Training. Da geht's zwar schon darum, dass man möglichst wettkampfspezifische Heats und so zusammenbringt, aber grundsätzlich ist da schon ein harter Unterschied, gerade vor allem halt in der Herangehensweise. Und bisher, das ist halt ein bisschen entspannter.
Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch super, wenn man halt viele, weil du bist ja letztes Jahr auch Europacups dann noch viel gefahren und das ist ja dann schon wahrscheinlich von Vorteil, wenn man da so in dem Rhythmus bleibt und wenn das ja dann echt ein großer Unterschied, weil für mich, also es ist bei uns auch ein großer Unterschied zwischen einem Sprung beim Wettkampf und beim Training, aber die Rahmenbedingungen sind genau gleich, bloß dass man halt mehr Anlauf nehmen kann. Aber man könnte jetzt sagen, man startet von weit unten wie im Weltcup und dann springt man dann.
Ja, da aber dir fahrt jetzt zwischen bei den Weltcups nicht irgendwo auf so, was ist denn die zweite Klasse?
Continental Cup.
Genau, Continental Cup. Fahrt ihr manchmal? Oder?
Nein, gar nicht. Und das ist auch eigentlich unmöglich.
Keine Zeit, oder?
Ja, genug Weltcups. Im Normalfall, wenn es gut läuft.
Ja, aber das, wie du sagst, das ist halt einfach ein sauberes Training. Deswegen sind wir, wenn wir die Möglichkeit gehabt haben und die Athleten gesagt haben, jo, wir wollen das, sind wir auf die Europacups gefahren, oder? Weil das einfach ein mega Heat-Training ist, oder? Gerade für mich in Anfangszeit, ich bin ja dann immer, wenn es dann im Weltcup nicht gelaufen ist, bin ich in Europacup zurück, dass ich halt wieder meine Heat-Erfahrung sammle, oder? Weil ich halt dann, von mir ist die halbe Saison, nicht einmal in einem Heat gefahren bin, im Weltcup. Und dann bin ich wieder in Europacup und dann kriege ich halt die Umläufe, oder? Und das ist halt schon ein Unterschied zum normalen Training in der Heats. Aber da hast du recht, ja.
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Europacup und Weltcup bei euch?
Heftig. Bei mir war es ja so, 2017, 18 habe ich im Dezember einen Europacup gewonnen. Das erste Mal. Das war zur vorigen Saison auch also ein heftiger Schritt für mich, weil da war ich im Europacup auch irgendwo so Top 12 vielleicht. Und dann habe ich gleich gedacht, oh, fuck, bin ich gut und so. Aber im Endeffekt war es halt so, dass die ganzen Guten zu Anfang vor der Saison eigentlich alle im Weltcup startet und eher gegen Ende dann wieder viele im Europacup sind, oder? Und da habe ich dann relativ schnell die Quittung gekriegt. Da habe ich mir dann halt viel zu viel vorgenommen und so, die Ergebnisse. Ich habe mich dann halt über den 7. Platz im Europacup oder so aufgeregt, dann in Schweden einen Monat drauf und dann alle so, hey, wieso regst du dich auf? Ich so, ja, ich will schon Podium fahren und so. Ich so, hey, guck mal, wo du letztes Jahr warst. Bloß weil du da jetzt einmal oder zweimal aufs Podium gefahren bist, heißt das jetzt nicht, dass du da gleich Gesamtsieger werden musst, oder? Weißt du, was ich meine? Und dann bin ich ja das Jahr drauf im Weltcup gestartet und hab gedacht, ja, es sind ja schon öfters mal im Europacup Weltcup-Fahrer mitgefahren und die habe ich zum Teil war ich auch schon schneller wie dir. Aber da habe ich gleich so einen auf den Sack gekriegt. Das war krank. Das war wirklich krank.
Aber
es geht eigentlich um.
Also das ist vielleicht wieder schwer zu fassen, weil, wie du sagst, es sind so viele Komponenten und man muss von allem ein bisschen was können. Ja. Aber kann man es irgendwie festmachen, was dann den Step ausmacht, also was die Fahrer im Weltcup nochmal so viel besser macht als im Europacup?
Ich schätze einfach die Routine als erstes und das, was im Kopf abgeht, weil bei mir war es halt dann wirklich so, von Mal zu Mal, wo ich mich nicht qualifiziert habe, habe ich mir immer mehr Druck gemacht, oder? Weil ich wollte es ja für mich. Und das, über sowas macht sich halt ein etablierter Weltcupfahrer gar kein Gedanke mehr, oder? Ob ich mich qualifiziere, klar qualifiziere ich mich. Ab und zu passiert es dann schon, dass er sich nicht qualifiziert. Das sind halt mal so Ausrutscher. Aber grundsätzlich fängt es halt da schon an. Du hast halt ganz andere Ansprüche dann irgendwann. So wie ich jetzt gerade vorher gesagt habe, wo ich mich über den 7. Platz aufgeregt habe, da hätte das ein Jahr davor wäre ich mit, oder keine Ahnung, eigentlich wäre ich mit dem 10. hätte ich auch zufrieden sein können, so vom Progressiven her, oder? Aber du siehst, dass meine Ansprüche schon viel zu hoch waren, war ich dann halt auch schon wieder sauer. Aber im anderen Sinn hat es mir dann auch schon, wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen nach vorne gekickt, dass ich eben die Ansprüche an mich selbst stelle. Also in dem Sinn ist das, aber ich denke einfach hauptsächlich Routine ist das, was dann unterscheidet. Einfach die Ruhe zu bewahren einmal.
Was ich dann, weil nachdem du ja, wir hatten es ja schon, die letzte Saison, da scheint es ja gut funktioniert dann mit der Ruhe, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass man da mitspielen kann. Wie baut man dann jetzt da drauf auf oder was ist dann der in dieser Progression der nächste Step? Oder verfällt man dann da rein, eben gerade wenn man so Erfahrungen schon gemacht hat wie du, okay, ganz, ganz ruhig, ich gehe diese Saison an wie die letzte, weil nicht, dass ich mich zu schnell wieder zu sehr, ja, weiß ich.
Das ist jetzt halt die Kunst, dass man da nicht zu sicher in das Ganze reingeht, oder? Jetzt kommt natürlich erstmal die Vorbereitung, September, Oktober, November, wo man auch viel mit anderen Nationen und so trainiert. Da gibt's immer schon mal den ersten Einblick, wie man so drauf ist, oder? Mit was kann ich rechnen? Wo stand ich ungefähr? Aber jetzt in meinem Fall, nach der Saison, wo ich jetzt gehabt habe, ist für mich einfach brutal wichtig, dass ich mir da halt nicht so sicher bin, oder? Dass es wieder gut läuft. Das kann sich jedes Jahr ändern. Im Endeffekt ist das erste Goal einfach anzuknüpfen an die Leistungen von letztes Jahr. Jetzt muss gar nicht unbedingt viel mehr sein. Klar will ich besser werden, aber das ist so das Mindset, wo ich habe jetzt in die neue Saison, dass ich halt da mal probiere anzuschließen, oder? Körperlich und skitechnisch. Aber wie gesagt, das ergibt dann die Vorbereitung auf Schnee. Gibt es schon mal den ersten Einblick, wo man ungefähr steht.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Vorbereitung angesprochen. Wie schaut denn euer Sommertraining aus? Man sieht ja doch immer irgendwie sehr, sehr viele Bilder, wie ihr zum Beispiel in der Turnhalle seid und da irgendwie Parcours aufbaut. Oder wie ihr vielleicht auch auf der Reiteralm irgendwie Starttraining macht, viel im Kraftraum seid.
Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, der Skicrosser ist wie ein Unimog, oder? Im Endeffekt müssen wir alles machen, so ein bisschen. Der Rodler verbringt halt seine Zeit an der Hebebühne und pumpt die ganze Zeit Eisen. Und der Finzi ist halt viel auf der Roller unterwegs. Das sind halt die verschiedenen Anforderungen. Wir müssen im Endeffekt so einen Mittelweg zwischen allem ein bisschen finden. Also im Frühling sind halt meistens so die Ausdauerblocks, wo man halt sich mehr auf dem Rad und beim Laufen ist, oder? Und dann ab Ende Mai, Juni oder so sind wir dann schon mehr im Kraftraum und bringen halt dieses in der Turnhalle, diese Parcours und so, das ist meistens bloß dieser Ausgleich. Also das macht man jetzt nicht regelmäßig. Das ist halt, oder was heißt regelmäßig, so einmal in der Woche, sowas ist das halt, dass man da koordinativ, Balance, da ab und zu was macht. Aber ich denke, jeder müsst jetzt lügen, wenn es nicht so wäre, aber ich meine, jeder Skicrosser ist zumindest ab Juni einmal täglich in der Kraftkammer. Macht halt da alternativ dann noch seine Schnelligkeitssachen an der zweiten Einheit oder Koordination, je nachdem. Aber Ich kann jetzt da natürlich nur für mich sprechen, aber ich bin halt schon einmal täglich auf jeden Fall im Kraftraum, weil das für mich einen relativ hohen Stellenwert hat. Aber wie gesagt, jeder kann das anders bewerten und im Endeffekt kann da niemand so richtig falsch liegen, wenn er was anderes ein bisschen mehr Fokus auf was anderes legt, weil im Endeffekt müssen wir alles können. Das ist so.
Auf Social Media sind halt die Parcours sind halt einfach ein bisschen besser zum Anschauen wie die Kraftbilder, oder?
Ja, eben. Und
deswegen denkt man, Skicrosser machen bloß Balance.
Du musst ja den Aufwand sehr winzig, wenn die da so einen Parcours aufbauen, da bauen die schon eine Stunde auf. Ja. Und dann machst du das eine Stunde und dann normal, wenn du das eine Stunde machst, bist du eh fotzenblau. Und das ist natürlich zum Filmen ist das halt schon spannend. Und wenn ich da, keine Ahnung, Bankdrücken mache oder so, na, wieso soll ich das filmen? Das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja nichts, was man nicht schon gesehen hat irgendwo. Und natürlich kriegt dann sowas Besonderes, in Anführungsstrichen, kriegt man halt dann schon mehr Aufmerksamkeit, wenn man mal irgendwie so Ausgleichssportarten oder so macht.
Wobei ich ja sagen muss, wenn ich mir dein Social Media anschaue, besteht dein Training gefühlt nur aus viel Gewicht und ab und an dem Startsimulator oder an dem Startgate. Ein paar Starts machen.
Wenn ich jede Woche einen neuen Post in meinem Feed hätte, dann hätte ich vielleicht auch mal was anderes drin. Aber ich poste auch lieber die Sache, wo ich Gürtel drin bin und nicht die Sache, wo ich vor die Hunde gegangen. Wenn ich dann was poste, keine Ahnung, wenn ich auf dem Rad halt irgendwo abkacke, wenn die anderen noch voll in die Eisen steigen, da helfe ich mir selber am wenigsten.
Das ist eine Frage des Humors, würde ich sagen.
Was Marketing, ja. ich bin da sicher der Letzte, wo sowas dann unkommentiert lässt und sowas nicht posten würde, aber im Endeffekt, ja.
Aber zum Thema Sommertraining. Du hast es vorhin schon angesprochen, im Vergleich vor allem zu den Alpinen geht es für euch relativ spät erst auf Schnee, oder?
Nicht unbedingt. Die Alpinen haben grundsätzlich schon mal mehr Schneetage wie mir in der Vorbereitung. Und für uns, und du kannst halt schon viel früher, kannst du zum Beispiel Slalom oder Riesenslalom fahren. Ich meine, fährst in die Skihalle, kannst Slalom fahren. Skicross kannst du halt erst fahren, wenn halt Schnee da ist. Und das ist halt, klar, man kann im Frühling das schon machen, man kann im Frühling was bauen, aber dann denkt man sich halt wieder, ist das der Aufwand wert, im Frühling nach der Saison da was zum Bauen nochmal extra. Ja, wir sind alle jetzt komplett durch nach der Saison. Kennt, ob ich da jetzt nochmal Kurs fahren gehe, ob das so viel Sinn macht. Nee, wir sind jetzt im Juni zweimal am Stilfser Joch quer. Da geht es einfach nochmal drum. Da ist bloß drum gegangen, dass man halt eine Brücke hat, oder zwischen Saisonende und Vorbereitung Schnee, dass man halt nicht zu lange nicht auf Ski war. Dazu kommt, wenn man irgendwie Materialtests oder so macht, dass man das halt auch gleich machen kann. Aber wir gehen jetzt nächste Woche, glaube ich, in die Skihalle. Aber wir können in der Skihalle was machen. Und zwar Starts, oder? Da fahren die Trainer 2 Tage oder so früher rauf und hackeln sich da einen Arsch ab, dass sie da so eine Startgerade reinbauen. Das ist halt dann von der Konsistenz her wie ein Eisplatz. Kann man mal den Müller-Tobi fragen, wie das so ist, wenn man da hinfällt? Auf so eine Startgerade, wenn man da irgendwie blöd drauffällt, dann ist halt meistens irgendwas kaputt. Aber das kann man gut machen, da machen wir halt dann auch so Tests, also da nehmen wir halt die Wissenschaftler mit ihrer Wissenschaftlerei, nehmen wir halt da die Laptops mit rein und dann gibt's halt Messungen, wie man aus dem Start rauszieht und wie man fliegt und wie man irgendwas drückt oder was weiß ich. Und das kann man da eigentlich ganz gut machen. Und dann ab September, Oktober, November ist man eh bloß noch am Gletscher.
Aber jetzt nochmal der Vergleich zu den Alpinen. Du kannst auch gerne ins Detail gehen. So, wie unterscheidet sich jetzt euer Training im Kraftraum zu dem von den Alpinen? Weil mein Gefühl in Garmisch war immer, die Skicrosser trainieren irgendwie deutlich mehr Oberkörper, Armmuskulatur, Schulter.
Aber das nur für die Optik.
Das
ist die Frage.
Nee, es macht ja, also man kann das natürlich so argumentieren, dass es für einen Startzug oder so schon gewisse Gründe gibt, warum man Oberkörper trainiert. Aber viele machen es halt schon auch, Optik ist schon ein Grund. Man kann es aber auch so sehen, dass das Gewicht eine Rolle spielt bei uns. Oder? Viel Gewicht macht schnell. Es muss halt so im Rahmen bleiben, dass man sich nur bewegen kann. Aber wenn ich Gewicht anlegen will, dann kann ich das natürlich auch am Oberkörper ansetzen und nicht bloß an den Beinen. Und das machen halt viele bei uns. Das habe ich auch gemacht. Also dieses Jahr geht's jetzt nicht, aber letztes Jahr habe ich halt auch mir Kreatin gefressen und alles und habe halt da dementsprechend Kraft trainiert. Und da sind halt dann gleich mein Schwankungsbereich vom Gewicht her ist halt 5 Kilo hochgegangen, oder? Und das bringt halt schon was, wenn man sieht, wer so alles gut ist im Skicross, das sind halt alle so 90 plus Kilo. Und da kann man natürlich schon ansetzen mit dem Oberkörpertraining. Aber grundsätzlich das Training mit vor der Alpine und uns ist hübsches Gleiche, hätte ich gesagt. Weil Alpine macht eigentlich auch ziemlich vielseitiges Training. Außer ich erzähle jetzt an Bullshit, aber dann muss man einen Sebi fragen oder so.
Das können wir nachhaken. Aber ein Punkt ist noch interessant zum Schneetraining, nämlich wie du sagst, es braucht natürlich auch oftmals viel weniger für die Alpinen, um irgendwo mal trainieren zu können. Wie oft gibt's das denn, sagen wir mal in Europa, dass über den Sommer überhaupt irgendwas aufgebaut wird? Weil ich nehme an, es ist jetzt nicht an jedem Berg, wo du irgendwo einen Schnee findest, macht sich jemand den Aufwand oder gibt's genug Schnee?
Das ist auch wieder so eine coole Sache, wo das Familiäre im Skicross rauskommt. Im Endeffekt gibt es 2 Stationen, Stilfser Joch. Da haben die Italiener halt was aufgebaut. Eigentlich, ich glaube, das ist das ganze Jahr oder halt das ganze Sommer. Oder auch wir durchwegs. Im Herbst bauen wir da nochmal was, wenn es die Schneelage zulässt. Aber normal ist in Saas-Fee, im Wallis, ist halt ab August, baut der Swiss-Ski an Kurs und da trifft sich halt immer die ganze Skicross-Gesellschaft. Also wirklich. Kanadier kommen dann im Oktober wieder und Amis und Australier. Also da kommt dann alles wieder auf einen Punkt. Ist dann aber auch wieder geil zum Trainieren, wenn alle da sind. Kann man wieder mit jedem so ein bisschen fahren. Aber sonst in Südamerika oder so wäre mir neu, weil Südamerika ist im Sport eigentlich kaum vorhanden, im Skicross. Oder lüge jetzt? Nee, ich weiß jetzt niemand. Australien gänge, weil klar, die haben Winter im August, aber nein, das ist halt dann wieder die Frage der Sinnhaftigkeit, ob das Kurstraining schon so wichtig ist und ob es das, weißt du, das ist dann auch wieder mit der Finanzen, muss man das halt vergleichen, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis, ob das sinnvoll ist. Aber grundsätzlich Saas-Fee und Stilfser Joch sind halt so die 2 Anlaufstellen für uns spezifisch. Und sonst Mount Hotham in Australia. Da geht auch was.
Ja?
Oder Mount Buller. Ja, so 4 Skigebiete oder so, hättest du, glaub ich, schon.
Ihr seid ja schon auch ein bisschen unterwegs, abseits dessen, was man sonst so von anderen Sportarten kennt. Wie kommt's, also sofern du das überhaupt weißt, aber wie kommt's denn dazu, dass ihr zum Beispiel in Bakuriani in Georgien fahrt? Also weil das ist ja wirklich, also auch, und das wurde ja übertragen, da ist ja nichts. Ja,
das ist ganz einfach, Moritz.
Da ist das Geld.
Ja, genau. Nimm ich mal Feldberg her, oder? Jetzt haben wir diese Feldberg-Weltcup absagen müssen. Die am Feldberg, die müssen ja viel mehr Regularien und so erstmal abgegangen, oder wenn man bei uns irgendwas machen will. Also, Aloy, die Umweltfaktoren und sowas. Also keine Ahnung, was da... Aber du weißt, was ich meine, oder? In Deutschland musst du ja viel mehr Instanzen durchgehen, bis du mal irgendwas machen kannst. Und dann ist es nicht so, dass da jeder hyped ist, irgendwo zum Helfen. Das nächste ist, dass die Gelder halt oft nicht da sind. Wer zahlt das? Sponsoren musst du erst mal finden. Und in Russland oder in Georgien oder so, da kannst du mir nicht erzählen, dass die Sponsoren suchen mir sind. Das zahlt halt, was weiß ich, die Region oder keine Ahnung, die Regierung selber oder so. Und die findet ja das ultra geil, wenn da sowas passiert. Da ist jeder am Start und jeder hilft da. Und man muss es nicht unbedingt mögen, was in diesen Ländern ist, aber von Sport ist das, finde ich, ist das ein Segen, dass es solche gibt, wo das macht. Du musst ja bloß, nehmen wir was in Peking. Warum Winterolympiade in Peking? Warum? Ja klar, weil da gibt's halt auch Geld. Also was dir verstellt da in Peking, das ist auch brutal.
Ja, aber das ist was ich höchst interessant finde, weil in Sportarten wie deiner dieses Dilemma, glaube ich, oft noch größer ist, weil es so viele Strukturen, die es in anderen Sportarten seit Jahrzehnten gibt, nicht gibt und dementsprechend auch Öffentlichkeit, Interesse, Sponsoren und so weiter. Oder nimm die ganze Freeski-Snowboard-Geschichte oder was auch immer. Es ist ja trotzdem sehr aufwendig, sowas durchzuführen, allein vom Aufbau her und so weiter. Und dann ist man natürlich sehr schnell sehr abhängig von der einen Quelle, wo halt Geld herkommt, oder es findet halt nicht statt. Ja. Beschäftigt dich das selber viel?
Mir persönlich betrifft es ja nicht. Ich bin ja bloß im Prinzip bloß ein kleiner Kornel, wo irgendwo hinfährt, Renner fährt und da gürzen soll. Das ist mein Auftrag, oder? Über mehr brüche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Klar kann ich mich über Gott und die Welt aufregen, aber was bringt's mir? Am Feldberg hätte ich mich auch aufregen können, dass das Wetter so beschissen ist, dass die Helfer, wo 2 Wochen da rumhackeln, dass sie das dann absagen müssen. Die haben alle Rotz und Wasser geblärt. Klar, weil die hat es halt voll gefreut, die, wo da waren, dass das Event da stattfindet und dann findet es halt nicht statt. Was soll ich mich da aufregen? Im Endeffekt kann ich auch nichts daran ändern, weißt du? Selten, dass Athleten irgendwo wirklich was ändern können. In der Masse dann vielleicht. Aber da muss es schon richtige Probleme geben, dass der Athletenrat sich mal zu Wort, oder halt, dass der mal wirklich was angreift.
Aber bist du, und das können wir vielleicht noch mit einem Thema verbinden, nämlich das Thema Sportförderung und so, wo wir doch mal kurz drüber sprechen wollten. Bist du alles in allem, jetzt, also müssen wir nicht auf die große politische Ebene über Austragungsländer und so gehen, aber so für dich als kleiner Kornel, wie du sagst, als Athlet, gerade in so einer kleineren Sportart, bist du happy mit den Rahmenbedingungen, die du hast, so, um deine Sportart auszuüben auf dem Level?
Auf alle Fälle. Das Einzige, was man vielleicht, ich weiß nicht, wie es der Vinci hat, aber der Vinci hatte andere Anforderungen fürs Training, sind die Trainingsmöglichkeiten. Da, wenn ich, also grundsätzlich reicht es mir, man kann damit arbeiten und so, aber man guckt ja immer, was die anderen so haben. Wenn ich dann halt mal über den Tellerrand rausschaue, wie andere trainiere Kinder, von Bedingungen her, dann wäre ich halt schon ein bisschen neidisch auf das Ganze. Ja, aber grundsätzlich bin ich schon zufrieden. Ich bin bei der Bundeswehr angestellt als Sportsoldat. Grüße gehen raus. Na, und Bundeswehr ist, was das betrifft, echt. Die Sportfördergruppe in Sonthofen ist ein super Partner. Das ist immer ein gutes Miteinander. Klar kann man sich jetzt wieder Gedanken machen, was kommt danach, aber das ist halt wieder eine andere Geschichte. So, im Hier und Jetzt kann ich Götter von leben. Wenn man halt noch ein bisschen mehr verreist, dann kann man noch besser davon leben. Das ist ganz einfach.
Aber das klingt doch nach einer gesunden Basis. Aber das ist ein Thema, Coco, da wollten wir noch anschneiden, nämlich das Thema Bundeswehr, findest du es beim Zoll. Und die Frage jetzt, nehmen wir mal an, ihr kommt gerade aus der Schule raus, man muss sich Gedanken machen, wie geht's jetzt weiter? Wie entscheidet man selber oder entscheidet sich, wo man denn dann hingeht oder hinkommt, ob jetzt Polizei, Bundeswehr oder Zoll?
Polizei ist halt relativ schnell ausgeschieden. Aus
Polizei nicht, macht man nur, wenn man halt Polizei werden will. Genau. Das ist super, wenn du Polizist werden willst, dann gehst du zur Polizei. Und durch das, dass der Kornel das vielleicht auch nicht will und ich auch nicht, deswegen haben wir beide das vermutlich als erstes ausgeschlossen. Und dann war halt bei mir nur die Möglichkeit, dass ich entweder Zoll oder Bundeswehr machen kann. Und dann habe ich mir halt...
Beim Zoll müssen wir gar nichts machen. Das ist irgendwie so, die Finzi zum Zoll gehen.
Beim Zoll ist halt die... Ja, das ist am allerentspanntesten, auch wenn es bei der Bundeswehr auch entspannt ist, aber ich habe mich bei beiden beworben und dann hat man mich bei beiden genommen. Deswegen war ich in der glücklichen Lage, dass ich da selber entscheiden konnte. Und wenn das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, dann wär, wenn der Zoll mich nicht genommen hätte, dann wäre ich zur Bundeswehr gegangen. Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel.
Okay, aber es ist nicht so, dass du, okay, du hast vielleicht einen bestimmten Kaderstatus und dann kannst du dir aussuchen, wo von diesen drei Möglichkeiten du jetzt hingehst und musst dich da schon bewerben.
Ja. Ich glaube bitte, oder? Hast du dich da selber beworben, Fancy?
Ja. Beim Zoll
muss persönlich?
Ja. Ich persönlich.
Halt bei der Bundeswehr nicht, oder?
Ja, ich wäre halt zur Bundeswehr wäre ich zu 100% gekommen und
weil die Plätze werdet ja, die Plätze stellt ja die jeweilige Behörde zur Verfügung im Verband und die Plätze werdet ja vom Verband vergeben, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, genau. Und ich hätte auch eine Bundeswehrstelle bekommen, wenn mir der Zoll nicht
kommt. Aber der Zoll hat halt am wenigsten Stellen, gell?
Ja, genau.
Der gibt, glaube ich, am wenigsten Stellen frei. Wir haben zum Beispiel jetzt gar keine realistische Chance auf einen Zollplatz, weil unsere Plätze mit Alpinen geteilt werden beim Zoll. Und der Zollplatz kriegt für gewöhnlich halt immer Alpiner, oder?
Gibt es einen Skicrosser beim Zoll?
Nein.
Ja, also.
Wieso, du bist jetzt vielleicht 18 Jahre alt und hast schon Olympia-Gold gewonnen oder so, was im Skicross ziemlich unwahrscheinlich ist. Oder du bist so im Vergleich mit einem Alpin-Skifahrer, wo, keine Ahnung, vielleicht noch nicht so viel Größe hat. Dann, aber auch nur da, also, so ist meine Theorie, dann ist es vielleicht möglich, aber normalerweise gehen die Zollplätze an Alpinskifahrer. Aber ich bin da rundum glücklich bei der Bundeswehr, kann ich gar nichts sagen.
Okay, und du hast ja schon hier gewitzelt, beim Zoll machen sie gar nichts, da kann der findest du dich gerne auch noch zu äußern, aber du bei der Bundeswehr, was musst du denn konkret machen? Weil also ich glaube, so für jemanden, der nicht in dieser Welt drin ist, man sieht vielleicht bei Athleten wie dir ab und an so einmal im Jahr irgendwie ein Post in Uniform oder so, man weiß, okay, bestimmte Zeit muss man dahin. Aber was musst du denn konkret leisten?
Man fragt mich auch immer, wo bist denn du stationiert und so, und dann sage ich immer, ja, in Sonthof in der Gründenkaserne, wo halt die Sportfördergruppe ist. Und dann fragen sie aber immer, warum bist du denn in Hannover? Weil im Endeffekt ist es so, dass man halt nur diese weiterführenden Lehrgänge immer hat. Wir müssen ja im Endeffekt nie Dienst nach Vorschrift leisten, sondern unser Trainingsplan wird an die Bundeswehr geschickt und der wird somit zum Dienstplan gemacht. Oder es ist im Prinzip der Dienstplan, die Befehlsgewalt. Ich glaube, offiziell wird die Befehlsgewalt dann an Trainer oder so übertragen. Irgendwie so ist es. Also das ist im Prinzip unser Dienst, das Training. Und im Prinzip hat mir nur diese weiterführenden Lehrgänge wirklich in Uniform und militärisch. Also wenn du ein normaler Soldat bist, bist du ja irgendwann mal in der Lage, sage, ja, ich mache jetzt Unteroffizier oder Feldwebel, will ich wäre. Und dann machst du den Anwärter und dann diesen Feldwebel-Lehrgang und so weiter und so fort. Und die Lehrgänge sind halt an den jeweiligen Orten, deswegen sind wir dann in Hannover, oder? In Hannover sind die Sportlerlehrgänge. Grundausbildung muss ich halt machen, aber die ist auch schon extrem verkürzt, was ich persönlich nicht so cool finde. Klar hat man dann mehr Zeit für alles andere, aber du das, dass man ja noch weiterführende Lehrgänge machen muss, wo vielleicht voraussetzen, gewisse Eigenschaften voraussetzen, die man normalerweise in der Grundausbildung lernt, aber du das, dass die Grundausbildung so stark verkürzt wurde, fällt es halt dann weg und dann steht man halt dann da oft einmal, oder? Und aber das ist eine andere Geschichte. Im Endeffekt hast du drei militärische Lehrgänge, bis du Feldwebel bist und machst zwischendurch dann noch diesen Übungsleiterlehrgang und Trainerlehrgang. Das sind im Prinzip mehr sportliche Lehrgänge. Die sind dann in Sonthofen oder in Warndorf. Und eigentlich ganz cool.
Seit wann bist du jetzt schon bei der Bundeswehr?
2018. Herbst 2018.
Wie oft musst du dann noch nach Hannover? Weil ich glaube, die Anzahl ist ja eigentlich auch begrenzt, oder?
Ich muss nur noch einen Feldwebel machen, also von den militärischen Lehrgängen. Also einmal nur nach Hannover. Aber ich muss nur beide Trainerlehrgänge und Übungsleiter muss ich noch machen. Weil letztes Jahr hätte ich eigentlich einen Übungsleiter gemacht, aber das war der einzige Lehrgang, der nicht angeboten werden konnte, weil dort Kontaktsportarten vorkommen und das ging halt nicht letztes Jahr im Frühling. Durch obvious reasons.
Ey, man verdrängt auch schon, aber die dachte man gerade so letztes Jahr, aber im Kopf ist ja oft nur letztes Jahr 2019, dachte man so, hä, war er verletzt? Also, nee, klar. Das war keine so gute Idee, da Kontaktsportarten zu machen. Aber das heißt aber, weil wir hatten schon, also Polizei bereitet auch auf Polizeidienst nach der sportlichen Karriere vor, das ist bei der Bundeswehr dann eher optional quasi.
Bundeswehr ist schon bemüht, dass wir in irgendeiner Form im Verein erhalten bleiben. Ich spiele auch durchaus mit dem Gedanken, weil eigentlich, das wird oft ein bisschen, ich finde, hat einfach schlechtes Ansehen mittlerweile, oder? Bundeswehr, aber im Endeffekt ist das ein richtig geiler Arbeitgeber, wenn man sich mal mit dem ein bisschen auseinandersetzt, mit dem ganzen Ding. Die Frage ist halt dann, in was für einer Form man da weitermacht. Aber das ist natürlich auch bloß ein Angebot. Man fragt mich auch immer, wie lange ich mich verpflichtet habe. Ich verpflichte mich ja nicht. Ich kriege da praktisch immer meine Soldat auf Zeitstatus wird halt jedes Jahr, je nachdem, ob ich einen Kaderstatus kriege oder nicht, wird er halt um ein Jahr verlängert. Und sobald ich keinen Kaderstatus mehr kriege, läuft meine Bundeswehr Zugehörigkeit auch im nächsten Herbst aus, also im folgenden Herbst. Also ist das eigentlich gar nicht so kehrig unbedingt, wenn man es so sieht, weil es ist halt alles unsicher, oder? Und manchmal wird man ja überrascht, wenn man keinen Kaderstatus mehr kriegt und dann muss man gucken, fuck, was mache ich jetzt, oder? Und dann ist halt normal immer gut, dass man schon irgendwas in der Hinterhand hat, wo man schnell umsteigen kann.
Hast du was in der Hinterhand?
Nö.
Ja, aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also mir fallen mehrere Beispiele ein, vor allem auch bei den Alpinen. Es gibt ja immer wieder dann welche, die aus dem Kader rausfallen und es dann aber doch noch irgendwie selbstständig versuchen. Aber das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber mittlerweile hat es auch schon Fälle gegeben, die dürfen nicht mehr mit dem Team trainieren, aber kriegen durch das, dass sie bei der Bundeswehr bleiben können, dass sie halt finanziell ein bisschen besser dastanden, kriegen die halt ihren Kaderstatus, glaube ich, schon noch irgendwie. Aber sie sind raus aus dem Team irgendwie so.
Okay.
Das ist halt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich, dass man es nicht komplett absägt, weil selbstfinanziert auf dem Niveau sowas zu machen, so eine Saison, das sind schon ganz andere Beträge, wo man da aufbringen muss, dass man da normal mitziehen kann, dass man überhaupt die Chance hat, da wieder reinzumrutschen. Aber gibt's.
Finzi, wie ist denn das bei dir im Zoll nach der Karriere so?
Ja, also ich kann auf jeden Fall beim Zoll auch weiterhin bleiben und da anfangen. Aber da muss ich dann die Ausbildung halt komplett neu anfangen.
Gina hat das doch gemacht, oder?
Gina Stechert hat das zum Beispiel
Stechert,
gemacht.
ja.
Also es machen schon immer wieder einige und das ist sicher auch ganz gut, aber bis jetzt habe ich noch nicht die Absicht.
Ja, und du studierst ja nebenbei auch noch.
Ja.
Was du offensichtlich nicht tust, Cornel, nachdem du vorhin für diesen Podcast hier Zoom runterladen musstest, erstmal gehe ich mal stark davon aus, dass du dich nicht mit Online-Semestern und so einem Zeug beschäftigen musstest.
Ja, alles Präsenz.
Aber also ein Punkt, den ich noch sehr spannend finde hinten raus, weil wir es schon öfter angeschnitten haben bei den Alpinen und wir es ja am Anfang davon hatten, natürlich baut es auf dem Ausbildungssystem der Alpinen auf, was ihr macht. Merkt ihr dann dieses Nachwuchsproblem auch so krass?
Solange ich sage mal so, solange bei der Alpine immer wieder rausfliegen, haben wir nicht unbedingt Nachwuchsprobleme. Aber ich sehe das ja auch. Durch das, dass bei der Alpine nichts mehr nachkommt, behalten sie auch immer mehr, halt, auch wenn sie nicht unbedingt die Leistung bringen, behalten sie die, weil es kommt ja nichts nach. Und dann kriegen wir auch weniger recycelbare Produkte. Er war jetzt böse ausgedruckt, aber im Endeffekt ist das ja so ähnlich. Da muss man schon glückliches Händchen beweisen, dass man da seine, wie sagt man, dass man da seinen Anteil kriegt im Nachwuchs. Weil ich glaube, ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt, aber ich glaube, Alpine hat richtig Probleme. Was ich so gehört habe. Aber no offense.
Also ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Aber eine Frage, die ich jetzt noch habe. Johanna Holzmann und Maike Pfister wechseln ja zum, also sind ja jetzt zum Beispiel zum Skicross gewechselt.
Was, echt?
Nicht, oder?
Ja, ich wollte jetzt nichts verschreien. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Aber
also der DSV?
Ich glaube schon. Die war schon in der Teamaufstellung ja. drin. Gell? Ja, stimmt. Aber Johanna selber hat es noch nicht offiziell gemacht. Keine Ahnung, warum.
Ja, auf was müssen die sich einstellen? Also wie lange meinst du, wird es dauern, bis die konkurrenzfähig sind?
Man muss ja auch nochmal differenzieren zwischen Männer-Skicross und Damen-Skicross. Konkurrenzfähig kannst du theoretisch auch sofort sein. In der ersten Saison. Aber oft ist es halt so, gerade bei den Mädels, weil das Niveau halt einfach nicht so hoch ist, weil die Dichte nicht da ist, dass halt oft schon Mädels mit wo Talent beweisen und so, dass die oft schon reingeschmissen werden, weil sie können ja mitfahren so ungefähr. Aber die Anforderungen sind, die fahren ja dieselben Kurse wie mir, da fängt es halt schon an, dass die halt oft körperlich noch gar nicht so auf der Höhe sind, oder dass sie diese, wie sagt man, diese Anforderungen praktisch halten können. Dann kommen halt wieder Verletzungen und sowas, kommen dann wieder dazu. Und will jetzt nicht sagen, dass bei der Johanna und bei der Maike das nicht so ist. Sie macht jetzt ja schon jahrelang Sport. Allerdings haben beide auch schon Verletzungen hinter sich. Und die gilt es natürlich erstmal in den Griff zu kriegen, je nachdem, wie stark die jetzt noch, wie aktuell die jetzt noch sind. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber bei denen ist jetzt vorrangig, dass die halt die Basics einmal macht. Dass die viel, viel Skicross fahrt. Das ist extrem wichtig am Anfang. Wo ich aber auch glaube, dass sie da richtig gute Bedingungen haben. Und natürlich so, dass man das Ganze halt mit Bedacht angeht, oder? Diese Anfangsphase im Skicross, dass man das halt wirklich nichts überstürzt. Das finde ich extrem wichtig, dass man halt da sich auf seine Stärken besinnt und lieber einmal irgendwo ein Risiko weniger eingeht, aber dann halt doch lieber ein Europacup statt am Weltcup fährt, weil es braucht einfach Umläufe und Zeit, bis man da wirklich auf konkurrenzfähigen Spitzenniveau ist, in Anführungsstrichen. Und aber durchaus, was ich gesehen habe, stellt sie sich gut an und ich bin gespannt, wie es läuft. Aber wie gesagt, ich bin bloß der kleine Kernel. Ich weiß nicht, was die machen oder was der Plan ist für die Saison, für die zwei. Ich nehme an, Europacup irgendwo werdet ihr fahren.
Eine Frage habe ich noch an den kleinen Kernel. Wie viele Umläufe, also jetzt hast du gesagt, wie viel Umläufe braucht der kleine Cornel noch bis zum ersten Weltcup-Sieg?
Das hätte letztes Jahr passieren können, das kann genauso gut diese Saison passieren, aber im Endeffekt, wie viele Umläufe es noch braucht, hast du gefragt?
Ja.
Drei.
Na, aber hoffentlich bald mal und dann, also Das Schöne ist ja, hier kann man ja so direkt sagen, wir hoffen natürlich, dass du bald mal gewinnst, weil das ist ja auch oft bedingt, dass man es überhaupt anschauen kann.
ja.
Und drum hoffentlich bald mal, damit es auch wieder was zu sehen gibt, auch im deutschen
Fernsehen. Jederweise, wenn man Medaille holt, das bringt die Sportart meistens am weitesten nach vorne.
Dann mach das halt.
Gell, ich mach das so wie du, ich mach's euch schon. Einfach Gold geholt. Machst du das dieses Jahr wieder, Fancy?
Hoffentlich.
Gibt es vielleicht eine geile Party im Kurpark?
Hoffentlich.
Meisterfeier.
Das ist noch.
Ja. Schauen wir weg. Mal. Ne? Ja, ist echt noch viel Zeit.
Da sind wir gespannt. Aber freust du dich drauf, Colin?
Auf was?
Olympia.
Auf die Party vom Finzi.
Auf die Party vom Finzi natürlich, ja.
Ja, auf alle Fälle. auf Olympia, ja. Ich muss erst mal mitfahren dürfen. Das, die Quali muss man erst noch fahren. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, Finzi? Zweimal Top 16, einmal Top 8 oder so?
Ja, das ist sportartenübergreifend.
Das ist das DOSB-Kriterium, mhm. Ja. Und wenn das halt vier Fahrrad bei uns, dann geht es halt darum, mehr wie vier Fahrrad, das Kriterium vom DOSB, dann geht es halt darum, ja, wer hat insgesamt die besten Ergebnisse von denen fünf, welche vier, und die kommen halt dann mit. Und bis Olympia ist im Februar, oder?
Ja.
Und ich glaube, wir haben, wenn die Cross-Alps-Tour nochmal stattfindet im Dezember und dann Idre, Fjell noch zwei, drei Renner sind, dann haben wir sechs, acht, neun Renner schon. Also sollte reichen, wenn man es kann.
Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall mal die Daumen. Aber sehr cool, ja, dass du da warst und dir heute mal die Zeit genommen hast.
Ja, also bei dem Scheck, den ich vorher kriege, so viel Geld kann ich gar nicht nein sagen. Aber der ist noch gar nicht da, Bacci, hängt der noch irgendwo?
Das muss ich noch mal schauen.
Naja, das ist vielleicht bei der Post.
Also, nachdem wir, also zur WM haben wir unser eigenes quasi Büro hier eingerichtet und ich muss noch mal bei der Sekretärin nachfragen, ob das so alles lief in der Buchhaltung.
Okay.
Er hat es Allgäu wahrscheinlich noch nicht erreicht.
Ja, das ist das Internet. Das ist das Internet in Bad Hindelang. Eigentlich ist
die. Die Online-Überweisungen, die dauern.
Ja, nee, Hammer. Vielen Dank für deinen Besuch und hoffentlich irgendwann mal wieder. Ja, vielleicht können wir
auf ein Getränk mal.
das klären wir nach dieser Aufnahme. aber auch hierzu. Hoffentlich gibt es dann einiges an Erfolgen zu besprechen.
Ja, auf alle Fälle. Schauen wir mal.
Cool. Ansonsten.
Danke fürs Dogwissing.
Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten, jetzt muss ich überlegen, Coco, wir zeichnen weit vor der Veröffentlichung auf. Ja, aber wir sind noch, die nächste Folge She Happens gibt es in zwei Wochen, können wir, glaube ich, fix sagen. Und wenn ihr Anliegen habt oder mehr zu uns wissen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei @she.happens.pod oder schreibt uns eine E-Mail an wintersport@m945.de. Habe ich was vergessen, Coco?
Eigentlich nicht.
Ich glaube nicht. Ja, dann. Vielen Dank und bis dann. Ciao.
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 Servus. She Happens.